Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Naja, und da kommt er.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! Yeah! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Begrüßt euch am 11. September 2022 zur Folge 106. Und mein Name ist Henning Schneider. Ich sitze in Berlin-Friedrichshain und begrüße weit entfernt meinen Kollegen, Kompagnon und Konsorten Leon Ginzel. Leon, erzähl uns mal, wo bist du gerade?
Ja, erstmal schönen guten Abend, Henning. Freut mich, dass ich da so ein Stückchen Berlin sehe. Das ist ja immer das gleiche Stückchen Berlin, was ich sehe. Das ist dein Wohnzimmer, ja? Da, aber dein Wohnzimmer ist ja gleichzeitig mein Wohnzimmer. Das ist ja das Doppelspitze-Wohnzimmer. Das ist ja das Schöne. Da haben wir ja schon einige Abende verbracht, auf jeden Fall. Ich melde mich tatsächlich aus Neapel, also aus dem Süden Italiens, aus der Stadt am Vesuv, den man hier auch wirklich überall sieht tatsächlich oder aus vielen Sichtachsen und ja, recherchiere hier was zu einer Geschichte über die Pizzatradition der Stadt, deswegen bin ich hier in Napoli und ich muss sagen, es ist wirklich eine unfassbar verrückte Stadt. Also wirklich, ich habe selten so eine verrückte Stadt erlebt, sehr chaotisch, sehr laut auf jeden Fall, gehört auch zu den Top 5 lautesten Städten, würde ich mal so sagen, in meiner Wertung und trotzdem hat sie einfach einen gewissen Reiz, weil sie eben auch so chaotisch und so laut und so dreckig und so wild ist. Und ja, das wird auch in dieser Folge eine kleine Rolle spielen, denn ich war gestern im Stadion, wir nehmen am Sonntag auf, ich war gestern im Stadion, gestern Nachmittag, Neapel gegen La Spezia. Und ich sag mal so, es war lange sehr, sehr eng und dann am Ende gab es eine Eruption. Die Eruption des Vesuvs, würde man wahrscheinlich sagen, des Vesuvio. Und das hören wir auf jeden Fall später auch noch. Napoli jetzt Tabellenführer, so viel können wir schon mal verraten. Ja, und ein Spiel, das mir besonders aufgefallen, über den werde ich nachher noch berichten. Und ansonsten geht es ja eher um das Spielgeschehen dort, wo du bist, in Deutschland. Und zwar auch vor allen Dingen in Berlin, denn ein Verein hat es ja ganz nach oben geschafft, leider Gottes. Und es ist nicht die Hertha, ja.
Es ist nicht die Hertha, das können wir verraten schon mal. Ein Berliner Verein auf Platz 1, das gab es lange nicht mehr in der Bundesliga. Und das werden wir auf jeden Fall besprechen. Wir werden auch ein Spiel gegen die Ex besprechen und gegen die Ex-Borussia nämlich. Und dann werden wir noch strittige Handaktionen besprechen. Und das ist ja ein Thema, das sich auch durch diesen Podcast zieht, würde ich sagen. Die Hand und der Ball im Fußball ist ein Problem, das in den letzten Jahren auch noch mehr in den Fokus gerückt ist. Und da muss langsam eine Lösung her. Ich glaube, wir müssen da mal eine Petition starten oder ein Pamphlet oder irgendwas mit P. Das kann so nicht weitergehen. Und da gab es auch einige Aufreger an dem Spieltag.
Auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, hast du die Wohnung ein bisschen umgestellt? Weil der Fernseher sieht so weit hinten aus. Oder ist es nur so, ist es verzerrt die Perspektive?
Ist das das neue Teleobjektiv hier, mit dem ich mich filme? Nee, also es ist eigentlich...
Nee, okay, stimmt, jetzt sehe ich es auch. Aber es sieht so aus, als wäre der Fernseher ganz hinten in der Ecke. Aber dann sieht man den Tisch noch, der dahinter steht. Toll, toll. Hat sich also nicht so wirklich viel verändert. Das ist super. Petition starten ist ein guter Vorschlag für die Handspielregel, glaube ich. Ich habe gerade eben ganz kurz nur noch gelesen bei Kicker, dass sich Steffen Baumgart auch fürchterlich aufgeregt hat über einen Handelfmeter, der heute beim Spiel Union gegen Köln gegeben wurde. Also es ist ordentlich Konfliktpotenzial auf jeden Fall vorhanden. Und gefühlt irgendwie in dieser Saison noch mehr als sonst, warum auch immer. Sie wurde ja ein bisschen angepasst, die Handspielregel, aber das scheint offenbar gar nichts gebracht zu haben. Wir schauen da
weiterhin
auf Szenen gleich.
Weiter große Unklarheit und mit der Unklarheit kommt halt auch die Unzufriedenheit mit den Entscheidungen dann, weil es irgendwie auch willkürlich wirkt.
Ja.
Und über allem thront der Videoschiedsrichter, über den auch noch zu reden sein wird heute. Also eine pickepackevolle Folge. Doppelspitze der Fußball-Podcast mit dem 6. Spieltag. Und ich würde sagen, wir steigen da gleich ein.
Sehr gerne. Wollen wir leider Gottes Ehre, wem Ehre gebührt, damit anfangen? Ist ja auch das frischeste Spiel letztendlich. Oder das war es das erste Sonntagsspiel oder das zweite Sonntagsspiel? Ich glaube, das erste Sonntagsspiel, oder?
Ja, genau.
Also das zweitfrischeste. Es dampft noch ein bisschen. Union Berlin gewinnt gegen den ersten FC Köln mit 1:0. Und das war natürlich, ja, für Köln die erste Saisonniederlage, habe ich gelesen. Das ist, fand ich überraschend, weil ich hätte gedacht, dass die vorher schon mal verloren haben, aber haben sie offenbar nicht. Und jetzt verlieren sie eben auch zu Hause, was jetzt auch nicht so häufig vorkommt, gegen Union. 0-1, ganz frühes Tor, Eigentor durch Timo Hübers. Und ja, dann verschießt Union einen Elfmeter und das war genau auch die strittige Szene, die Steffen Baumgart auf die Palme gebracht hat. Und wer Steffen Baumgart kennt, weiß, wenn der auf der Palme ist, dann ist das eine sehr, sehr hohe Palme und die ist auch wirklich, also da wackelt es ordentlich dann. Ne?
Auf jeden Fall, also es reicht ja schon, wenn er allein zu Hause Fußball guckt, das um auszurasten, wenn dann noch er quasi selbst im Stadion ist und vor Ort, dann ja, Gnade einem Gott. Und ja, das ist auf jeden Fall, der Handelfmeter ist zurück, würde ich sagen. Und es ist ein Comeback, das man nicht immer gebraucht hat. Ja, es ist, ich finde, nach wie vor, ich meine, es gibt ja so viel, also es gab mal angeschossen früher. Es gibt jetzt irgendwie Vergrößerung der Körperfläche. Es gibt unnatürliche Körperbewegungen. Es gibt die Distanz. Spielt eine Rolle, die der Ball quasi zurücklegt, bevor er die Hand trifft. Dann, ob er den Körper zuerst berührt oder erst die Hand und dann den Körper. Also es sind so viele Parameter, finde ich, in der Diskussion drin, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wann ist ein Handspiel eigentlich strafbar.
Total. Und es ist auch super schwer zu entscheiden für den Schiedsrichter. Das hat Urs Fischer danach auch gesagt, als die beiden am Mikro standen. Da hat er die Schiedsrichter in Schutz genommen, gesagt, hey, wir müssen auch mal schauen, das ist ein schwieriger Job. Die haben nicht viel Zeit da unten, die Jungs auf dem Spielfeld. Wie sollen die das in den Bruchteil der Sekunde entscheiden? Dann kann man natürlich wieder argumentieren, gut, es gibt einen Videoschiedsrichter, der hat Zeit, der kann das entscheiden. Wenn es also wirklich Szenen sind, und da muss man vielleicht auch den Videoschiedsrichter mehr schulen noch, dass der da noch mehr Auge drauf hat, oder vielleicht sogar jemand noch abstellen, der dann solche Szenen auch noch sich anguckt. Keine Ahnung, wie man das da macht. Es ist trotzdem, bleibt es ja ein schnelles, dynamisches Spiel, sollte es zumindest sein. Und das macht es natürlich total schwer. Ich finde immer, beim Handspiel denke ich mir immer so, okay, auch das ist Auslegungssache, aber geht er wirklich absichtlich mit der Hand dahin und verhindert er wirklich eine klare Torchance? Das sind so Sachen, die für mich eine Rolle spielen beim Handspiel. Weißt du? Ich erinnere mich an den Elfmeter, den Gladbach bekommen hat gegen die Hertha, der dann verschossen wurde auch, wo die Hand auch im Spiel war. Da war dann auch so, ja, das ist auf jeden Fall ein Elfmeter. Da dachte ich auch so, naja, geht's. Ich weiß nicht. Also, es ist halt manchmal so, wenn du hochspringst, wo würdest du deinen Arm hintun? Du kannst halt nichts machen. Und wenn der dann sozusagen da rankommt, ist es halt einfach eklig und das war schon immer eklig, Handspiel, aber vielleicht sollte man da sich wirklich nochmal hinsetzen und sich genau überlegen und sagen, okay, wenn die Hand so rausgeht, ne, es gibt ja ganz klare Handspiele, wo jemand den Ball ganz klar irgendwie beeinflusst in der Laufrichtung mit dem Arm, dann ist es ein klares Handspiel. Und sonst muss man vielleicht auch manchmal ein bisschen sensibel sein und sagen, okay, komm, der kann jetzt sich auch nicht in Luft auflösen. So.
Ja, ich weiß noch, beim Handspieler gegen Gladbach damals, das war ja auch im Gemenge so ein bisschen, alle springen hoch und dann ist halt super Pech, dass der Ball dann in die Hand kommt. Es ist ja auch, man hat das Gefühl, eine Weile war es irgendwie eine Taktik, immer aus der zweiten Reihe zu schießen und immer zu hoffen, dass da vielleicht im Strafraum irgendein Abwehrspieler mit der Hand dran geht oder den Ball zumindest mit der Hand berührt. Also man darf da halt auch, weiß ich nicht, so Taktiken, Überlegungen dann auch nicht zu viel Platz bieten. Also es muss schon irgendwie, ja, eine strafbare Handlung einfach sein, die man als solche erkennen kann und es ist halt ganz schwer, das in der Regel zu fassen, aber da müssen sich die Fußballgesetzgeber auch echt nochmal hinsetzen und überlegen, weil es einfach zu viel Streitpotenzial gibt, auch mit dem Videoschiedsrichter, der eigentlich viel schlichten soll und aus dem Weg räumen soll und trotzdem hat er zum Beispiel jetzt auch im Hertha-Spiel, werden wir gleich drüber reden, auch nicht eingegriffen, auch nicht nochmal gucken lassen auf dem Video, auf dem Bildschirm, ja, im Stadion, ja, den Schiedsrichter. Also das ist auch die Frage, dass man auch das Eingreifen des Videoschiedsrichters auch nochmal vielleicht reformieren sollte, weil das doch hin und wieder eklatante Situationen sind, wo nicht eingegriffen wird oder wo eingegriffen wird und man es einfach nicht nachvollziehen kann, was da die Grundlage ist.
Und ich weiß auch nicht, das wird wahrscheinlich passieren, aber gefühlt sollte es vielleicht häufiger passieren, dass sie sich echt nach jedem Monat mal hinsetzen, strittige Szenen evaluieren und dann sagen, okay, so könnte man das jetzt anders anpassen, so schulen wir die Leute. Ist ein Riesenaufwand, ich weiß nicht, ob das möglich ist, es sind ja auch nicht nur 3-4 Schiedsrichter, sondern du hast einfach ein Team von, weiß ich nicht, 10, 12 Schiedsrichtern oder so, wenn du die zweite Liga dazu nimmst, natürlich noch mehr, du brauchst natürlich pro Spieltag deine Leute da und so, aber egal, dann müssen die es halt über Online-Schulung machen. Keine Ahnung, wird schon irgendwie funktionieren. So, und dass du dann halt sagst, okay, so und so ist uns aufgefallen, lass uns mal und dann auch zusammen vielleicht mit Verantwortlichen der Vereine darauf eingehen und das sozusagen alle mit an den Tisch setzen. Weil wenn du alle mit ins Boot holst, kann auch keiner danach sagen, davon wusste ich nichts oder das fand ich blöd, sondern dass du vielleicht einen Konsens nochmal schaffst mit allen Verantwortlichen zusammen und dann die Regeln so auslegst oder so definierst, sagen wir mal so, nicht auslegst, sondern definierst erstmal, dass der Großteil einverstanden ist. Das wird nicht immer der Fall sein, aber dass man dann irgendwie so ein Common Agreement schafft, weil sonst wirst du immer wieder Diskussionen haben, jeden Spieltag. Und das ist natürlich auch nervig, das will auch keiner.
Auf jeden Fall. Und ich meine, es hat jetzt das Spiel Union Köln nicht unbedingt beeinflusst. Der Elfmeter wurde ja nicht
wurde verschossen, sie hat Schürt vergeben.
Genau, wurde verschossen.
Was Baumgart natürlich anmerkt, ist, dass das eine gelbe Karte war und dass danach gelb-rot für, ich glaube, Kilian war es oder so, dass der danach vom Platz gestellt wurde, weil er die zweite gelbe bekommen hat. Und die erste hat er fürs Handspiel bekommen. So war es übrigens beim Hertha-Spiel auch, ne? Also die erste gelbe Karte gab es für was anderes, aber das zweite war dann sozusagen die gelbe Karte und dann war er raus.
Ja. Ja. Das ist natürlich auch ein Punkt. Ich meine, gelbe Karten können entscheidend sein, wenn es dann noch eine knifflige Situation gibt. Man muss vielleicht hingehen, man muss ein taktisches Foul machen, einen Konter unterbinden, irgendwas. Das geht einfach ohne gelbe Karte entspannter.
Ja.
Und dann ist natürlich ein Spielsperre.
Ja.
Dann nochmal drin, ja. Knifflig. Union Platz 1.
Ja.
Was, wie bewerten wir das? Durch die Hertha-Brille.
Ja, das ist natürlich für uns grausam. Für uns grausam. Ich glaube nur, dass man auch sagen kann, dass sie das nicht bis zum Ende der Saison, sorry Köpenick, werden sie nicht durchhalten. Ist jetzt eine schöne Momentaufnahme, aber irgendwann werden sie auch wieder einstecken müssen. Aber es ist schon ein bisschen unheimlich. Es ist schon ein bisschen unheimlich, dass sie es nach wie vor schaffen. Und es sind ja auch keine einfachen Spiele. Ich meine, auswärts in Köln musst du erstmal gewinnen. Das schafft auch nicht jeder Club. Und sie hatten auch schon die Bayern. Also sie hatten schon Hertha, was ja der schwierigste Gegner generell ist in der Liga. Das heißt, die hatten schon echt ein schwieriges Auftaktprogramm und haben es ganz gut bisher geschafft. So, also das ist, ja.
Das ist ein Starter stark. Ein starker Start.
Ja, so, starker Start.
In die Saison. Ich weiß noch, Paderborn war seinerzeit als Bundesligist mal, ich glaube, nach 4 Spieltagen Erster. Und da, weiß ich, wurde in Paderborn das Ganze ausgedruckt und gerahmt in die Wand gehängt, so als Zwischenstand.
Ja.
Und es hat am Ende auch nicht für die Meisterschaft gereicht, sondern sie sind abgestiegen. Aber es ist auf jeden Fall, man kann das feiern, man muss das auch feiern und man kann so eine Tabelle ja auch dann vervielfältigen und sich irgendwo hinhängen vielleicht.
Obwohl sie ja...
Ist auf jeden Fall ein schöner Moment.
Absolut, absolut. Obwohl sie ja unter der Woche auch da sahen, haben gesehen, welche Grenzen es halt auch gibt, verloren haben in der Europa League gegen Saint-Gilloise.
Ja.
0-1 zu Hause gegen einen Club aus Belgien, den man jetzt auch nicht so unbedingt kennt. Also jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, AC Mailand oder so, sondern halt eben Saint-Gilloise. So. Also, ne? Da siehst du ja auch, dass, ja, sie können es halt nicht jeden Spieltag bringen, was ja auch irgendwie okay ist. Aber allein dieses 6-1 auf Schalke, so, war ja schon mal ein Statement, ja. So, ne? Und, naja, aber jetzt kommt wieder nächste Woche Spiel international gegen Braga auswärts. Und dann musst du halt mal gucken, es ist halt ein richtig taffer Zeitplan, ne? Weil diese ganzen europäischen Spiele, es werden halt abgehandelt bis zur Winterpause, so mehr oder weniger. So, ne? Also die ganzen Gruppenspiele. Und dementsprechend wird das halt ein tougher Job. So, jetzt kommt hier wieder der Kater an. Hier, ich bin in einer Wohnung, wo ein Kater mitwohnt. Und der läuft jetzt hier so eine Treppe hoch neben mir. Ich habe den Laptop auf so eine Treppe abgestellt. Und jetzt setzt er sich genau darüber. Jetzt habe ich den hier im Blick. Das ist ja fantastisch. Das ist übrigens einer der dicksten Kater, die ich hier gesehen habe. Wirklich, der frisst den ganzen Tag, ist aber eigentlich ganz süß. Guck mich jetzt ein bisschen an. Der ist unberechenbar. Das kann auch sein, dass er gleich auf den Laptop springt oder so.
Naja. Ja, das wird. Ihr zu Hause werdet das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil wir das dann sehr geschickt schneiden. Aber für uns wird das dann erstmal dramatische Folgen haben, kurzzeitig.
Es ist auch ein bisschen süß, muss man sagen. Also, er setzt sich jetzt wirklich hier hin. Der sucht meine Nähe. Ich kann das auch verstehen. Aber es ist wirklich. Ich mache mal ein Foto.
Ja. Das könnt ihr dann sehen auf Instagram. Doppelspitze_official.
Ja, er ist schon, ist ein Süßer. Ist ein Süßer, aber auch sehr
schön. Sieht ganz schön aus. Sieht ganz schön aus da hinten mit dem Raumtrennerregal. Ist das so ein Raumtrennerregal? Das sieht ein bisschen so aus.
Das da?
Ja, genau.
Nee, da geht es. in den Flur rein. Also das ist sozusagen eine relativ, also die Wohnung ist ganz cool. Das ist so ein bisschen so WG-mäßig. Das sind so einzelne Zimmer, die man mieten kann. Und das ist so, der lange Flur führt sozusagen Richtung Küche. Davon gehen noch so zwei Räume ab. Und dann gibt es eine riesige Terrasse, die ist echt sehr schön. Da kannst du auch, ich glaube, teilweise auf den Vesuv blicken. Und auf jeden Fall hast du einen sehr, sehr schönen Ausblick. Das ist vor allem wie so eine kleine Oase. Es gibt auch ein paar Nachteile bei der Wohnung, aber da möchte ich nicht drauf eingehen. leichte Schwierigkeiten auch so in der Kommunikation. Stichwort Sauberkeit. Aber hey, das ist, ne? Come on. Ja. Größtenteils Come ist on. Es hier Vabene. Also, das ist in Napoli. Weißt du, da musst du ein bisschen, na, das ist, ja. Oh, Katerchen. Oh, ey. Alter. Jetzt ist er hier wieder runtergelaufen und hat dabei fast den Laptop abgeräumt. Naja. Okay. Ja.
Ja. Ein großer Faktor darin, dass Union Berlin auf der Platz 1 der Tabelle steht, ist ja nicht nur die rasante Spielweise der Köpenicker, sondern auch, dass ein Team, das eigentlich den Platz 1 abonniert hat in den letzten Jahren in Deutschland, so ein bisschen auf der Stelle tritt. Und das ist der FC Bayern,
ja.
Die jetzt zum dritten Mal in Folge unentschieden gespielt haben. Und das kann natürlich an der Säbener Straße nicht Zufriedenheit auslösen. Und ja, diesmal war es der VfB Stuttgart zu Gast in der Allianz Arena und entführen da ein Pünktchen mit einem 2:2. Überraschend.
Zumal der VfB Stuttgart jetzt ja auch nicht das Top-Team der Liga ist und auch jetzt auch nicht super krass in die Saison gestartet ist. Ganz im Gegenteil, ne? Mussten ja auch den Weggang von Kalajdzic ersetzen, haben jetzt Gyurassi geholt, der ja auch getroffen hat. Ganz spät zum Ausgleich. Und ja, die Bayern in der Liga sind sie irgendwie nicht so im Saft und nicht so griffig, wie man es kennt. Also da scheint noch nicht alles so zu funktionieren, wie es so funktionieren soll. Haben auch natürlich einige Neuzugänge, die sie integrieren müssen, das ist klar. Allen vorweg natürlich, sagt immer, nee, hinten Matthijs de Ligt und so. Also wirklich auch viele Leute, die erstmal wieder in das Gefüge eingepasst werden müssen. Auf der anderen Seite musst du mit dem Kader natürlich immer auf der Eins stehen. Deswegen ist es schon eine Überraschung. Gut, unter der Woche gewinnen sie dann bei Inter 2:0 in der Champions League, sind da in der Spur so. Also das läuft alles, aber gut, aktuell, ich glaube, das ist diese typische Bayern-Phase, in der man sie schlagen kann. Jetzt kannst du sie noch schlagen. Ja. Und danach wird es halt schwierig, so, wenn sie dann wieder ins Rollen kommen. Aber auch die werden jetzt vor der Challenge stehen, dass die bis zum Winter enorm viele Spiele haben werden. Ne? Das geht jetzt allen Fall. So.
Ich glaube, die hat halt, glaube ich, am 5. November das Vergnügen, wenn ich da richtig das im Kopf habe. Da könnte es schon wieder soweit sein, dass sie schon wieder in Form sind. Allerdings geht es ja auch schon auf die WM zu. Das ist irgendwie zwei Wochen vor der WM, glaube ich, vor WM-Start. Und da, ja, mal gucken, auf welchem Fuß wir sie da erwischen. Aber es fing ja alles an mit dem Spiel gegen Gladbach. Angstgegner Gladbach, wo sie dann 1:1 gespielt haben. Da dachte man schon, okay, haben es die Gladbacher geschafft, so diesen furiosen Saisonstart zu bremsen. Dann haben sie im Pokal gegen Viktoria Köln so ein bisschen, zumindest eine halbe Stunde lang, große Probleme gehabt, da Lösungen zu finden offensiv. Und am Ende dann 4:0 gewonnen, standesgemäß. Und dann aber gegen Union Berlin. Auch nur unentschieden in Köpenick und jetzt halt gegen Stuttgart. Also auf jeden Fall unzufriedenstellend. Ich würde sagen, wir hören mal rein, was leicht gereizter Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz auf die Frage geantwortet hat, wie er sich das denn erklärt, jetzt mit dreimal unentschieden. Da hat der Julian das hier gesagt.
Ich habe gesagt, wir haben genügend Chancen gehabt, um ein drittes Tor zu machen. Ähnlich wie gegen Gladbach. Gegen Union gab es auch 4 Situationen, wo wir ein zusätzliches Tor machen müssen. Heute gab es in der ersten Halbzeit 2 freie Abschlüsse aus 16 Metern, die wir drüber geschossen haben. In der zweiten Halbzeit gab es 3 Stück davon und ein 1:1 auf dem Torwart, wo das dritte Tor nicht fällt. Und wenn der Gegner dann den Ausgleich macht, dann gibt es nur einen Punkt.
Ja.
Ja, den letzten Satz fand ich sehr schön. Ja.
Da merkst du richtig, der ist angesäuert. Das findet er nicht so geil. Ich meine, wir kennen ihn jetzt ja auch schon so ein bisschen länger und wissen, dass er ein sehr ehrgeiziger Typ ist und das kann ihn nicht zufriedenstellen. Das kann auch den FC Bayern natürlich nicht zufriedenstellen. Zumal wir hier Richtung Oktoberfest gehen und spätestens dann muss natürlich Platz 1 muss natürlich zu Buche stehen, wenn man da im Käfer Zelt aufschlägt, als weiß ich nicht, als Thomas Müller und Joshua Kimmich. Die wollen natürlich nicht mit Platz 3 oder so da auflaufen, das wäre peinlich.
Das stimmt, da will man einen schönen Abend haben, ein bisschen eine Maß Bier hochheben und nicht irgendwelche Fragen beantworten müssen da rechts und links. das stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. Wahrscheinlich deswegen so ein bisschen die gereizte Stimmung. Also es Ist halt die Frage, es war ja immer die Frage, ist der Schritt zu den Bayern zu früh gewesen für Nagelsmann? Er hatte eigentlich einen ganz guten Starter gehabt. Meinst du, er übernimmt sich da ein bisschen? Ich meine, wir sind ja beide keine Nagelsmann-Fans. Ist, glaube ich, deutlich geworden in den letzten Monaten hier. Aber also ich meine, es gab jetzt ja gerade auch so ein paar Trainerentlassungen, wo wir gleich noch drüber reden werden. Wie fest sitzt er da im Sattel? Was meinst du, wie ist so die Stimmung bei den Bayern, was Nagelsmann angeht?
Ja, ich glaube schon, dass sie noch Geduld haben mit ihm. Also ich meine, klar, letztes Jahr gab es halt nur die Meisterschaft, in Anführungszeichen. Ne? Das ist natürlich auch eigentlich zu wenig. Auf der anderen Seite, ist es natürlich auch so, dass man jetzt erstmal gucken muss, wie der Rest der Saison läuft. Also ich denke, sie werden ihn noch ein paar Spiele lassen, vielleicht wirklich so bis zur magischen Grenze WM oder Oktoberfest. Und wenn das jetzt so weitergeht und er dann vielleicht auch in der Champions League gegen Barcelona, es werden ja nochmal wichtige Spiele dann auch gegen Lewandowski, der richtig on fire ist und der, glaube ich, auch Bock hat, gegen die zu treffen. Wenn das auch in die Hose geht, dann werden sie sich, glaube ich, zusammensetzen da an der Säbener Straße. Aber ich glaube, aktuell sitzt er noch relativ fest im Sattel, würde ich mal schätzen. Und ich war ja auch auf der Hinreise Richtung Kroatien, habe ich in München Stopp gemacht für mehrere Stunden, war zum ersten Mal so wirklich in München, in Minga, und bin dann durch die Innenstadt gelaufen. Und es war ganz lustig, der Fanshop des FC Bayern, zumindest ein Fanshop, sind wahrscheinlich mehrere da, aber einen, den ich gesehen habe, ist natürlich in Sichtweite zum Augustiner Brauhaus, klar. Und dann aber schräg gegenüber, lustigerweise, ist auch ein 1860-Fanshop. Also das nimmt sich nicht viel da und fand ich irgendwie lustig, ja, und ich weiß nicht, das ist, da liegen auch ganz viele, auch so Touristen, die dann so Bayern-Trikots natürlich da anhaben und so. Das ist natürlich, das ist eine Marke, das ist ja klar.
Ja.
Ich denke mal auch, viele werden immer auch kommen nach München, Spiel gucken, irgendwie das Wochenende da verbringen und bringen der Stadt auch super viele Touristen. Ne? Das ist irgendwie auch total interessanter Faktor. FC Bayern, glaube ich, für die Stadt München. Es hängt ja alles miteinander zusammen. Deswegen ist ja auch die Politik da immer so FC Bayern-Fan und so. Also, ich will sagen, das ist ein Verein, der es nicht lange aushält, nicht ganz oben zu stehen. Aber ich glaube, Julian Nagelsmann ist immer noch der Mann, der sie da ja schon auch, glaube ich, nach oben führen kann und auch da oben halten kann. Es ist ja immer die Frage nach der Alternative. Also wen willst du stattdessen holen dann zur Not? Gibt es gerade auch nicht so viele, die A, frei sind und B, dass das Standing haben und die Qualität haben, dann auch den Verein noch zu verbessern. Also deswegen geben sie mit Sicherheit jetzt noch Zeit. Und dann, ja, ist ja auch nicht so, dass sie mega schlecht spielen oder so. Ne?
Ja.
Aber klar, Fußball ist ein Ergebnissport, das wissen wir auch. Und wenn die ausbleiben, dann ist es natürlich schlecht. Aber klar, in diese Lücke schlüpft gerade der SFC Union. Ne? Das ist einfach so.
Ja. Auf jeden Fall. Und die Ergebnisse stimmen oder das Ergebnis stimmt. Und einen sehr guten Samstag hatte Marco Rose, der auch in diesem Podcast die eine oder andere Erwähnung gefunden hat schon in den letzten
Jahren. Welcome back.
Welcome back, Marco Rose. Und was für ein furioses Comeback. Es ging sofort gegen den Ex-Club, gegen Borussia Dortmund, der neue Leipzig-Coach, sollen wir vielleicht einmal sagen, bevor wir das hier unterschlagen. Und Leipzig empfängt Borussia Dortmund 3-0. Da also der erste wirkliche Rückschlag für die Dortmunder. Und das, muss ich sagen, hat mich in der Deutlichkeit überrascht.
Absolut. Ich habe das Spiel überhaupt nicht verfolgt. Ich habe nur das Ergebnis gesehen. Aber die Geschichte dahinter ist natürlich eine besondere. Und vor allen Dingen, wenn du sagst Ex-Verein, muss man ja mal bei Rosen mittlerweile überlegen, welchen Ex-Verein meinst du denn? Es gab ja auch die andere Borussia, ne? Das ist ja doch die viel dramatischere Geschichte letztendlich. Und geneigte ja. Freunde, vor allen Dingen einer, der hier gerne zuhört und Teil dieses Podcasts war, steht ja auch nicht so sehr auf einem guten Fuß, sondern eher auf dem Kriegsfuß, auf dem Altbekannten mit Marco Rose. Und hat mir schon so geflüstert vor so ein paar Wochen, meinte so, ja, pass mal auf, also ich kann mir gut vorstellen, dass der zu Leipzig geht. Und jetzt ist es so gekommen. Und eventuell macht Max Eberl ja auch noch den Weg dann Richtung Sachsen und Richtung Red Bull Imperium. Also das ist alles auch merkwürdig und irgendwie hat das alles keinen guten Geschmack. Also ähnlich wie das Getränk, was da vertrieben wird, so schmeckt auch dieser ganze Transfer nicht gut. Ja, und letztendlich kommt aber das zusammen, vielleicht was zusammengehört und ja, dann ist es so. Ich meine, er ist ja in Salzburg auch groß geworden, also bei Red Bull Salzburg und dementsprechend, ja, passt es dann vielleicht ganz gut und er ist ja auch ein sehr ehrgeiziger Mensch, ähnlich wie ein Julian Nagelsmann, der ja auch bei Leipzig groß geworden ist. Also irgendwie hängt das immer sehr zusammen. Ich glaube, so Leipzig, dieser Kosmos Red Bull, das ist eng auch mit Ehrgeiz und Siegesstreben verbunden. Und wenn du das, glaube ich, nicht so verkörperst, der Desko hat es ja irgendwie auch verkörpert, aber nicht umsetzen können, dann hast du auch nicht so viel verloren da auf lange Zeit. So, das ist halt, es ist halt Kapitalismus at its best. Es geht nur darum, Geld zu machen und Marketing nach vorne zu treiben. Und wenn das nicht funktioniert, dann wirst du halt ausgetauscht. So, wie in so einem großen Konzern. Ja. Fertig. So.
Ja, ich denke auch, also klar, diese Salzburg-Historie kann da wahrscheinlich helfen, auch einzuschätzen, wie so der Vibe ist, wie die Stimmung ist. Also ich glaube nicht, dass Marco Rose da jetzt falsche Vorstellungen von hat. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Und ich glaube, er weiß, worauf er sich einlässt. Und letztlich scheint es auch, also zumindest ein erfolgreicher Start, es scheint das da umsetzen zu können. Und ich bin sehr gespannt zu sehen, wie er es macht. Also ich meine, er hat ja diese ganze, mit seinem Weggang aus Gladbach nach Dortmund, diese ganze Trainerkarussell damals angeschmissen, das wir sehr breit besprochen haben damals. Wobei, eigentlich hat Dortmund das ja angeschmissen mit
Terzic, ja.
Terzic, den sie jetzt genau rausgehört.
Jetzt ist er auf Terzic getroffen. Also es ist alles irgendwie, also haben sich im Karussell, haben sie sich jetzt getroffen und verknotet für einen kurzen Moment und dann mit einem 13-0 wieder entflochten. Es ist alles, es ist wirr. Es ist absolut verrückt.
Ja. Es ist wirr. Aber ich meine, Leipzig hat natürlich einen schlechten Saisonstart gehabt, findet jetzt ein bisschen in die Spur vielleicht. Dortmund muss gucken, wie es weitergeht hier als Union-Verfolger, muss man ja sagen. Und es ist auf jeden Fall ein Ergebnis und ein Spiel, das einiges durcheinander wirft und auch so ein bisschen die Karten neu mischt da im Verfolgerfeld, sage ich mal.
Absolut. Und zu den Verfolgern gehört, das würde ich jetzt nochmal kurz einschieben, bevor wir dann auf die Hertha zu sprechen kommen. Denn das können wir natürlich nicht außer Acht lassen, dass unsere Mannschaft auch wieder einen sehr guten Auftritt leider unglücklich absolviert hat, aber dazu gleich mehr. Nee, aber zu den Verfolgern gehört zum einen natürlich, oder ja, doch kann man sagen, natürlich an erster Stelle durchaus, der SC Freiburg, der heute nur 0-0 gegen Gladbach gespielt hat. Okay, ist glaube ich, ja, muss man gar nicht viel zu sagen. Ich denke, das ist ein 0-0.
Ja. Ich habe es geguckt vorhin, Freiburg etwas mehr vom Spiel gehabt insgesamt, aber so die glasklaren, gut rausgespielten Chancen auf beiden Seiten einfach nicht wirklich da. Und dann geht es halt 0-0 aus am Ende. Ja.
Hoffenheim ist ja überraschenderweise auch schon wieder da oben zu finden unter den Top 4. Gewinnt 4-1 gegen Mainz, das sollte man auch kurz erwähnen, obwohl ich da, du weißt es, keinerlei Sympathien hege in Richtung Sinsheim. Das geht mir völlig ab, tatsächlich. Und deswegen lass uns mal gerne über unsere Hertha sprechen.
Endlich kommen wir mal zur alten Dame.
Ja. Und die hat uns ja wieder mal, ja, durchaus beglückt, aber nicht ganz glücklich gemacht. So ist es ja schon die ganzen letzten Wochen eigentlich, mal abgesehen von dem Sieg in Augsburg. Aber diesmal halt immerhin mit einem Punkt gegen Leverkusen, die jetzt ja auch nicht super gut gestartet sind, das muss man natürlich immer in Relation setzen, aber die natürlich trotzdem ein super Team haben. So, also
ja.
Dementsprechend kann man da, glaube ich, auch zufrieden sein. Trotzdem war es ein brisantes Duell, ein hitziges Duell. Du hast es gesehen, Fragezeichen, komplett? Oder musstest du irgendwie, also konntest du nur Teile sehen?
Ich habe die erste Halbzeit geguckt, was natürlich jetzt rückblickend bisschen schade ist, weil in der ersten Halbzeit stand es 0-0 am Ende und es war zwar furios, aber so richtig furios wurde es in der zweiten Halbzeit, die ich dann nicht mehr gucken konnte. Da habe ich eine Zusammenfassung gesehen. Also ich war sehr begeistert vom Auftritt der Hertha. Natürlich Leverkusen auch mit echt guten Chancen. Also Christensen hat da diesen Schickkopfball in der ersten Halbzeit, wie er den da rausfischt, grandios. Und trotzdem Hertha mit einem Chancenplus, so ein bisschen griffiger, ein bisschen besser in der Offensive. Und wahnsinnig schade, dass in der ersten Halbzeit da keiner reingegangen ist. Luke Bakio mit der Kopfballchance, oder hat die Vorlage gegeben? Jedenfalls, also gute Chancen vorne drin. Ich glaube, Luke Bakio da nach 3-4 Minuten schon die erste Chance. Und auch später der eine gegen den Pfosten, Ejike war das, glaube ich. Konga war es. Große Chancen, da kann gut einer reinrutschen. Und dann, in der zweiten Halbzeit ein bisschen ärgerlich, finde ich. Also ich klar, so ein Freistoßtor kann immer passieren. Aber ich finde, die schöneren Tore hat die Hertha gemacht. Also ich meine, Marco Richter, muss man gleich noch drüber reden. Ich meine, der hat ja sein Comeback gefeiert und da letzte Woche dieses Tor schon gemacht, wo Selke den Ball rüberschiebt gegen Augsburg. Und jetzt ein Wahnsinnstor. Also traumhafter Volley genommen aus der zweiten Reihe und reingeballert. Also schöner kann man, glaube ich, aus so einer schweren Erkrankung auch nicht wieder auf den Platz zurückkommen, als er gleich zwei Buden und so ein Ding. Jetzt gestern ja.
Absolut. Das hat mich auch gefreut, als ich gesehen habe, dass er wieder getroffen hat. Und ich habe so eine, ich glaube, slightly illegale Spielzusammenfassung auf YouTube gesehen. Man muss sich ja immer hier gucken, wie man es schafft. In Kroatien konnte ich die englische Bundesliga-Zusammenfassung sehen, aber ich glaube, das ist hier in Italien, wird es oder generell wird es halt erst später hochgeladen und ich habe es heute noch nicht mehr gefunden oder so. Auf jeden Fall habe ich Teile gesehen auch und unter anderem auch das Tor von Richter, die Chancen und die gehaltenen Dinge auch von Christensen. Das war ja auch teilweise richtig krass, wie er die da rausgezaubert hat. Der scheint jetzt auch ganz gut angekommen zu sein. Ich weiß nicht, wie er bei den Gegentoren aussah, aber auf jeden Fall habe ich bei dem jetzt auch das Gefühl, dass er so die Nummer 1 auch jetzt so richtig, richtig angenommen und inne hat. So. Also angenommen hat er sie schon vorher, aber jetzt repräsentiert er sie auch, sagen wir mal so. Und das Gefühl hast du beim Team halt generell, dass da jetzt die Mechanismen besser greifen, dass sie auch viel offensiver und besser nach vorne spielen. Ne? Das ist natürlich auch mit den Neuzugängen mit Ishuki und Konga natürlich auch viel besser möglich nochmal. Luke Bakio ist gut drauf und ja, es scheint gut zu funktionieren im Team. Das ist wichtig und das beweisen sie irgendwie jetzt doch jedes Spiel. Das ist ja auch, ne, also du brauchst ja auch eine Kontinuität, die scheinen sie jetzt gerade zu beweisen. Und ja, dass sie jetzt nicht gewonnen haben, ist ärgerlich. Ne? Hat ein Spiel gedreht, so auf ein 2-1 umgedreht und dann am Ende nur einen Punkt mitgenommen. Aber gut.
Ja, ich muss ein bisschen an das Spiel denken, wo wir live im Stadion waren gegen Leverkusen. Es war ja auch das Heimspiel, wo Robert Andrich dann kurz vor Schluss dann noch das 1-1 gemacht hat damals. Diesmal hat Andrich da kurz vor Schluss ist nicht, aber in der 79. Minute bringt er von außen nochmal den Ball rein, der dann clever durchgelassen wird und dann steht Schick in der Mitte halt auch ein bisschen zu frei und spielt ihn da rein. Also Andrich wieder beteiligt und wieder ein relativ später Ausgleich von Leverkusen und wieder nur ein Punkt zu Hause, obwohl da mehr drin gewesen wäre. Ich würde sagen, wir hören uns kurz an, was Sandro Schwarz zu sagen hat, weil er vor allem auch auf die Fans eingeht. Und ich meine, die Unterstützung der Fans ist ja nicht immer selbstverständlich gewesen, gerade in der letzten Saison. Wir denken ans Trikotgate. Und so hat Sandro Schwarz seine Mannschaft und die Fans gesehen.
Ein sehr aktives Spiel von beiden Seiten. Ich finde auch, dass meine Mannschaft sehr mutig war, sehr aktiv war, was Verteidigungshaltung angeht, was Anlaufverhalten angeht, dass wir auch viele gute Balleroberungen hatten und dementsprechend Leistung sehr, sehr zufriedenstellend. Atmosphäre, Zuschauer überragend heute auch wieder nach dem Spiel, wie sie das honorieren. Und dementsprechend gehen wir, was die Inhalte angeht, was Leistung angeht, was Gemeinschaft, Atmosphäre angeht, sind wir zufrieden mit dem Ergebnis. Hadern wir ein bisschen. Dankeschön.
Ja, ich finde, Sandro Schwarz und Hertha wächst immer mehr zusammen. Also ich fand am Anfang, er guckt ja oft sehr grimmig, ich glaube, ohne das zu wollen auch. Und ich fand ihn auch in den Pressekonferenzen so ein bisschen, weiß ich nicht, wortkarg. Und ich finde, ich kann es mir langsam immer mehr vorstellen. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber ich finde, die Mannschaft versteht langsam, wie er spielen möchte oder spielen lassen möchte und setzt es immer besser um. Und ich finde, da wächst was zusammen gerade. Und ich meine, die Leistung stimmt und die Fans sind dabei und alle haben Spaß mal wieder. Ich habe auch irgendwo gelesen, Hertha macht mal wieder Spaß seit langem. Und das stimmt irgendwie.
Das meinte ich auch mit dieser dynamischen Offensivleistung, ne? Dass du halt einfach das Gefühl hast, dass Power nach vorne auch irgendwie, ich habe eine Situation gesehen, wo Plattenhardt auch sehr dynamisch einfach über die Seite geht, dann flankt Luke Bakio, diese Kopfballchance war das, glaube ich, den dann rüberköpft und so. Also du hast deutlich besseres Gefühl, wenn du ihn zusiehst, dass da wirklich auch was hinter ist, also eine Spielidee dahinter ist und dass die Spieler die auch annehmen und so auf dem Platz präsentieren. Zu den Fans finde ich noch ganz witzig. Ich habe unter der Woche einen Aufruf von Kai Bernstein gesehen bei Instagram, den ich so ein bisschen merkwürdig fand. Also da ging es darum, ja, lasst uns das Stadion voll machen, nehmt alle mit, die ihr kennt, eure Nachbarn, eure Freundin, eure Oma und so nach dem Motto, wir wollen die Bude da voll machen. Da dachte ich so, okay, irgendwie so ein bisschen bettelnd und anbiedernd. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn du die Bude selber nicht vollkriegst. Aber ja, mein Gott. Vielleicht muss man zu solchen Mitteln greifen. Es war auch, glaube ich, sympathisch nett gemeint. Aber irgendwie kam es ein bisschen merkwürdig rüber, das in so einen Instagram-Post mit so einem Foto zu packen. Gut. Aber auf jeden Fall muss man ihm eins lassen, er ist halt viel nahbarer als ein Gegenbauer, ne? Das ist einfach so. Also er ist halt viel näher dran an den Leuten. Und auch wenn diese, da haben wir ja schon auch drüber geredet, diese Ultra-Vergangenheit da schon ultra lange herliegt. Entschuldigt mir diesen billigen Wortwitz. Aber genau, und er jetzt natürlich ganz anderer Typ ist so, aber du merkst irgendwie schon, dass er sich einiges davon bewahrt hat und ja, dass er irgendwie besser ummünzen kann und näher dran ist an den Leuten. Und ja, mal sehen. Also es wäre halt geil, wenn wir jetzt auch mal so eine kleine Serie starten würden mit Siegen in Folge. Ich meine, jetzt haben wir immerhin schon zwei ungeschlagene Partien hintereinander. Auch nicht schlecht. Genau, wäre ganz geil, wenn das jetzt mal ein paar Siege noch werden. Aber gut, wir warten es mal ab.
Auf jeden Fall. Es hätte ja klappen können mit dem Sieg, wenn am Ende in der 85. ein Elfmeter gepfiffen worden wäre, der deutlich, also pfeifbar war, sage ich mal.
Wieder ein Handelfmeter.
Es war eine Szene, es war wieder ein Handelfmeter, es war so eine doppelte Abschlusschance für die Hertha. Erste Ball wird vom Torwart abgewehrt, dann kommt der Nachschuss und der geht schon an den Arm des Verteidigers und von da dann irgendwie wuselig irgendwie an Radetzky und dann geht er so am Tor vorbei. Also es ist eine sehr unglückliche Situation und also wir haben auch mal einen Ton von Sandro Schwarz, der hatte eine ziemlich klare Meinung, also der hat die ganze Szene so gesehen.
Klare Elfmeter und ich finde, habe es den Kollegen auch schon gesagt, dass Herr Brandt als Schiedsrichter, dass mal eine Situation in der Schnelle in dieser Aktion, dass du da eventuell mal falsch liegen kannst, vollstes Verständnis, aber deswegen wurde ja der Videoassistent eingeführt und was Herr Jöllenberg, der uns auch in Gladbach gepfiffen hat, was er dann gesehen hat und wie er die Situation bewertet hat, habe ich wenig Verständnis für, ehrlich gesagt.
Ich finde ganz schön, dass das Gladbach-Spiel da nochmal anspricht, weil da ja auch, wir haben es schon angesprochen vorhin, einige Entscheidungen dabei waren, die man auch anders hätte treffen können. Und das war jetzt der Videoschiedsrichter, der heute gestern verantwortlich war für das Spiel. Und ja, also der hat halt gar nicht eingegriffen. Also es wurde überhaupt nicht gesagt, guckst du nochmal an oder es war aber vielleicht auch zweifelhaft oder so. Und als Feldschiedsrichter bist du dann auch verloren, wenn du quasi in der schnellen Situation vielleicht im Live-Bild vor Ort nicht den Winkel hast oder es nicht genau sehen kannst oder siehst und du dann nicht mal die Chance kriegst, dir nochmal anzugucken, obwohl es die Möglichkeit dazu gäbe. Also, ja.
Aber wie war denn die Situation? Also war die Hand klar am Ball?
Die Hand war klar am Ball, der Arm war auch nicht am Körper, also war ein Stück weg und der Ball geht Richtung Tor und danach geht er Richtung Torwart, also es war auf jeden Fall.
Aber dann ist es doch nach der neuen Regelauslegung, wenn ich mich nicht irre, ein ganz klarer Elfmeter.
Ja.
Weil sobald sozusagen die Hand dabei ist und irgendwie die Richtung sich ändert oder wie auch immer das definiert ist, aber ist es doch ein Elfmeter, deswegen.
Ist halt das Einzige, was man irgendwie einwenden kann, ist vielleicht die Distanz, aber es war jetzt auch keine ultra kurze Distanz, also es waren auch ein paar Meter und also aus meiner Sicht war es ein klarer Elfmeter. Ich denke, dass da muss man
ja, oder sagen wir mal so, es gibt Schiedsrichter, die den geben würden, so.
Hundertprozentig, ja.
Ja, ja.
Und dann sind
wir so, da sind wir beim Thema wieder Regelauslegung gleich machen, ne? Nicht irgendwie in dem einen Spiel so pfeifen, in dem anderen so, weil sonst ist es ein Witz.
Und das sind wir bei dieser klaren Fehlentscheidung wieder, dass der Videoschiedsrichter immer nur eingreifen darf oder soll, wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt. Dann ist die Frage, wie klar muss eine Fehlentscheidung sein, dass sie klar ist. Und das ist so eine schwammige Formulierung, die einfach Tür und Tor öffnet dafür, dass Situationen entstehen wie diese, wo man sich da schon ein bisschen um zumindest, was heißt den Sieg, ich meine, der Elfmeter muss auch noch reinschießen, aber zumindest um eine sehr gute Chance, da vielleicht dann doch 3 Punkte mitzunehmen, betuppt fühlt, möchte ich mal sagen. Betrogen ist ein großes Wort.
Ja, also da auch da wieder der Appell, einfach setzt euch zusammen und besprecht das nochmal bitte mit allen Leuten und dann gehen wir da ein bisschen besser in die Saison, ist so mein Appell an die Verantwortlichen der Liga. Gut, mal sehen, ob sie hier, die hören ja zahlreich auch den Podcast, deswegen sollten sie es vielleicht einfach mal umsetzen. Ja, ich weiß es von vielen.
Auf jeden Fall.
Gut, Haken dran, Hertha, 2 Spiele ungeschlagen, so eine lange Serie hatten wir schon lange nicht mehr. Also, weiß gar nicht mehr, wann wir so eine lange Serie schon mal hatten.
Das stimmt, überhaupt,
das ist schon sehr lange zurück.
Die Geschichtsbücher wälzen auf jeden Fall, ja.
Ja, na gut, okay. Ja, die anderen Ergebnisse vielleicht in aller Schnelle. Ein Spiel müssen wir uns mal rauspicken, deswegen würde ich das als letztes nennen. Schalke gewinnt gegen Bochum 3-1. Schalke, erster Saisonsieg jetzt wieder nach dem Comeback in der ersten Liga. Glückwunsch
ja.
an die Knappen. Das sind sie ja wirklich. Ja. Da sind sie ja wirklich die Knappen.
Ja.
Bremen verliert zu Hause 0-1 gegen Augsburg. Das war auch unglücklich und irgendwie auch ein bisschen bitter. Da gab es auch einen verschossenen Elfmeter durch Marvin Duxi-Duxch, der Füllkrug eigentlich als Schützen abgelöst hat. Aber das haben sie wohl so besprochen, dass er spontan eingesprungen ist, weil er wollte sein erstes Saisontor erzielen, hat dann nicht geklappt.
Ja, das war wirklich sehr, sehr eine harte Situation am Ende, weil Duxch natürlich seine Serie da beenden wollte und ein Elfmeter ist eine gute Chance. Dann verschießt er den und der gute alte Kollege Giekewitz, der ja auch Unioner Vergangenheit hat und jetzt bei Augsburg im Kasten steht, dreht sich dann um und macht dann so eine Zeigefinger vor dem Mundgeste und dann hält er noch so das Ohr so in die Kurve und provoziert so ein bisschen die Fans, was die überhaupt nicht gut fanden. Dann waren die kurz davor, den Platz zu stürmen. Also da gab es noch turbulente Szenen da in der Nachspielzeit.
Geil. Aber Giekewitz ist auch so ein Typ, das überrascht mich gar nicht. Das überrascht mich überhaupt nicht. Ich meine, finde ich auch irgendwie geil, ganz ehrlich. Ich meine, das ist natürlich Adrenalin pur. Du hältst den Elfmeter da relativ spät, ich glaube sogar Nachspielzeit oder so, ja, ne? Ja. Hältst das Ding, 3 Punkte für Augsburg jetzt auch echt wichtig, weil die sind echt scheiße gestartet auch wieder.
Ja.
Und wenn du das Ding dann hältst, und ich finde ihn irgendwie auch, er ist irgendwie auch ein geiler Typ, auch streitbar natürlich, aber irgendwie auch ein cooler Torwart auf jeden Fall, irgendwie mit geilen Reflexen, dann bist du so gepusht, dass du dann so einen Oli Kahn-Move machst und auch mal die Kurve provozierst. Mein Gott, das ist doch völlig okay. Ja. Das ist doch völlig okay. Ich meine, in Bremen würde ich jetzt vermuten, dass da vielleicht auch der eine oder andere Fisch auf dem Spielfeld dann gelandet ist oder so. Hat da nicht jeder so ein Matjes oder so ein, weiß nicht, ein Hering so im Hemdsärmel und kann den so raufschleudern auf den Rasen? Ich weiß nicht.
Das ist
hätte ich jetzt vermutet eigentlich.
Ein Risiko, das man immer in Kauf nimmt, wenn man in Bremen die Fans provoziert. Auf jeden Fall, dass da fangfrische und vielleicht auch weniger fangfrische Ware einem entgegenfliegt. Ja,
genau. Die von letzter Woche werden mitgenommen. Deswegen können wir mal recherchieren, wer denn in Bremen sind. Ob das vielleicht ist es nicht nur ein Urban Myth, sondern ist es wirklich, vielleicht ist es wahr.
Wir werden nachfragen auf jeden Fall.
Es gibt doch bei Asterix und Obelix immer diesen Fischhändler, der immer dann so, wenn die sich so prügeln mit den
Fischen da rumhaut.
Römern.
Ach so, ja.
Dass er dann kommt er mit dem Fisch immer an und haut die doch mal den Fisch da.
Ja, wir werden da mal in die Manteltaschen greifen bei den Bremer Fans und gucken, was wir da so rausziehen können.
Kleine hier Leibesvisite. Ja. Ja, apropos rausziehen, Leibesvisite, das wird vielleicht auch der Mann schon erlebt haben, der auch eine Bremer Vergangenheit hat und jetzt erstmal auf dem Abstellgleis gelandet ist. Und zwar in Wolfsburg wird er keine Rolle mehr spielen. Ein gewisser Max Kruse.
Ja, der da noch ein Kapitel zu Ende zu schreiben hatte. Das ist jetzt tragisch geendet.
Was ist... Du als Literaturexperte, Henning, was war das jetzt? Eine Novelle, eine Kurzgeschichte oder
also
ein Haiku vielleicht sogar nur? Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall ein offenes Ende, irgendwie würde ich sagen. Also abgeschlossen ist das nicht und dann ist es wohl eine Kurzgeschichte, glaube ich.
Ja, so eine Reizwortgeschichte vielleicht, wo dann irgendwie so ein paar Worte, also ja, Reiz, also es lag sehr viel Reiz auf jeden Fall drin.
Ja.
Also, kennst du noch diese Reizwortgeschichten, wo du so 3-4 Wörter vorgegeben hast und dann musst du eine Geschichte ausdenken
ja,
früher?
Ja.
Das ist Reizwortgeschichte.
Ah, toll.
Ja. Bei Max Kruse war das sowas wie Shisha, offenes Kapitel und Lamborghini oder so. Oder was auch immer er fährt.
Ja.
Und dann dachte er sich, das packe ich mal hier zusammen und mach dann mal jetzt hier, geh nach Wolfsburg. Ja. Hat nicht so gut funktioniert, Max.
Das stimmt. Ich meine, Union hat den Weggang ganz gut kompensiert, muss man sagen, mit dem Blick auf die Tabelle.
Ja. Richtig.
Für Max
Kruse. Und er nicht so wirklich.
Er nicht so wirklich, ja. Das
ja, da hat Niko Kovac durchgegriffen auf jeden Fall.
Ja. So ist das dann manchmal.
Ich habe gelesen, das ist jetzt auch so ein neuer Trend vom Kicker, dass die immer auch so Kommentare dann schreiben zu so wichtigen Personalentscheidungen. Also wichtig in Anführungszeichen. Und der Kommentator meinte dann so, ja, dass das Niko Kovac auch gemacht hat jetzt, um sein Gesicht zu wahren, weil irgendwie musst du halt, das war ja ständig Thema auf jeder Pressekonferenz, und dass du natürlich da keinen Bock mehr drauf hast, sondern irgendwann mal ein Statement, ein Zeichen setzen musst, ist auch klar.
Mhm.
Und das hat er jetzt gemacht. Und ja, ist ein Fail-Move gewesen. Aber gut, ich meine, sometimes you win, sometimes you fail. Ich glaube, so wird Max Kruse sich da rausreden. Und dann geht er wahrscheinlich jetzt irgendwie wieder, um ein bisschen Cash noch zu machen, keine Ahnung, nochmal in irgendein Land, wo man ein bisschen Geld verdienen kann. Weil ich glaube, in Deutschland ist er erstmal verbrannt. Also welcher deutsche Club wird ihn jetzt noch nehmen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt so nochmal genommen wird irgendwo. Ja. Und vor allen Dingen ist jetzt ja die Transferzeit vorbei. Das ist auch ein Problem, ne? Das war auch Teil des Kommentars beim Kicker. Da meinte er so, ja gut, es war einfach der Fehler war, dass es nicht schon bis Ende August passiert ist, sondern jetzt erst. Mhm. Jetzt hast du ihn nämlich auf der Bank sitzen.
Ja.
Oder auf der Tribüne oder auch gar nicht im Stadion, wer weiß.
Ja, weil die einzige Chance, noch irgendwo unterzukommen, ist ja Vereinslosigkeit, weil dann zählt das Transferfenster nicht, aber
da musst du Abfindung zahlen, ja. Willst du vielleicht auch nicht. Ja. Ja. Naja, gut. Werden sich schon irgendwie einigen, denke ich.
Ja.
Das war der Bundesligaspieltag.
Das war der 6. Spieltag.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, stimmen euch jetzt schon mal in der Pause ein auf das, was gleich folgt. Und then we will be right back after a short break.
Auf jeden Fall.
Hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast.
Bis gleich.
Bis gleich. Ja, das waren quasi noch Live-Eindrücke hier gerade von meiner Taxifahrt auf dem Weg in die Wohnung durch das verrückte Neapel, durch die komplett abstrusen Verkehrsverhältnisse hier. Das ist wirklich Wahnsinn. Taxifahrten sollte man aber gemacht haben, um einfach nochmal tiefer einzutauchen in diese Verkehrswelt in Neapel. Also du musst dir so vorstellen, Henning, warst du schon mal hier?
Ja, 2007, das ist lange her schon.
Okay, gut, dann hast du so eine gewisse Vorstellung, ja. Ich weiß nicht, wie viele Roller, Mopeds und Motorräder da schon unterwegs waren. Ich nehme an, ähnlich viele. Vielleicht sind es noch mehr geworden, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall besteht der Hauptteil des Verkehrs besteht aus Motorrollern, die wirklich kreuz und quer und wild fahren. Also du denkst bei jedem Dritten, wie überlebst du im Straßenverkehr, wenn du so heizt und dich durchwuselst? Also es ist wirklich Klischee, aber es stimmt halt wirklich. Und auch so, die Straßen sind nicht breit, manche, die Hauptadern schon, aber so die kleinen Querstraßen, es ist sehr hügelig. Und dann brettern die manchmal einfach von oben runter mit 80, ganz knapp an dir vorbei. Du siehst an jeder Ecke auch so einen abgeschrammten Außenspiegel liegen oder so. Und es werden Leute, also es ist Wahnsinn, was da teilweise auch auf den Motorrädern transportiert wird. Ventilatoren, Hunde, Blumensträuße, die sitzen zu dritt auf dem Motorrad, dann zu viert, kleine Kinder, kleine Babys auf dem Schoß. Wahnsinn. Hinten wird posiert, noch mit der Handykamera wird ein Selfie-Video gedreht. Also es ist wirklich Wahnsinn. Es ist unfassbar verrückt. Irgendwie auch ganz geil, muss man sagen, weil es irgendwie auch so eine wilde Seele widerspiegelt, die diese Stadt einfach hat. Und naja, also auf jeden Fall verrückt. Die Taxifahrt war ähnlich so, also nicht ganz so dramatisch wie sonst, aber nicht so viele abrupte Szenen, wie man sonst so gewohnt ist. Aber auf jeden Fall ging es im Radio hoch her, denn wir haben gehört, es lief die Serie A, Konferenz, und es war ein Spiel, das Juve noch bestritten hat, das hier ganz frisch auch erst vorbeigegangen ist, und zwar ein sehr verrücktes Spiel, wie wir gerade nochmal gesehen haben, gegen Salernitana, und da spielt natürlich ein alter Bekannter, den wir letzte Woche erst besprochen haben, ein gewisser Piontek von Hertha ist dahin gewechselt, trifft natürlich gleich, klar, Elfmeter zum 2:0 zur Halbzeit führt Salernitana zur Halbzeit bei der alten Dame Juve, aber, die kommt nochmal zurück und trifft in der 93. sogar noch zum 2:2 und dann ganz wild gab es wohl ein 3:2 durch Milik. Das wurde aber aberkannt. Milik hatte aber schon sich das Trikot ausgezogen und dafür gelb-rot gesehen. Und dann gab es im Anschluss noch zwei rote Karten. Also das ist wirklich Serie A at its best. Und in die bin ich eingetaucht, gestern auch hier in Napoli, beim Spiel gegen La Spezia. Das Duell der beiden Hafenstädte. La Spezia ist ja auch eine Hafenstadt in Ligurien, so am südlichen Zipfel von Ligurien, an der Westküste Italiens also. Und das Stadion in Neapel liegt ein bisschen weiter draußen und es ist kein normales Stadion. Es ist das Diego Armando Maradona Stadion. Denn Neapel ist natürlich Maradona-Stadt. Und das siehst du wirklich an jeder Ecke hier auch, zumindest in gewissen Vierteln. Und quasi rund ums Stadion sowieso nur, aber in gewissen Vierteln, wo ich unterwegs war, hast du zum Beispiel in einem Café, hast in jeder Ecke so kleine Cafés, wo du einfach dann stehst, deinen Espresso trinkst. Und ich war dann in der La Forza, Forza Napoli, glaube ich, Bar hieß es. Und da gab es richtig so einen Maradona-Schrein. Also wirklich so wie so ein Altar, der ihm so gewidmet war. Und das ist irgendwie auch so geil, dass die das hier so leben und so richtig so fühlen und so. Und der Kaffee ist so heiß wie die Seele hier. Ja, der wird immer in so kleinen Becken, werden die Tassen warm gehalten, wo so Wasser drin ist. So ein Tauchsieb da einfach reingesteckt wird. Dann brodelt das da die ganze Zeit. Dann nehmen sie die Kaffeebecher so raus, die Espressobecher, stellen die unter die Maschine, lassen den heißen Kaffee reinlaufen, ordentlich Zucker rein und dann kriegst du das. Und das ist irgendwie auch so ein geiles Lebensgefühl. Naja, und du tauchst hier wirklich dann auch nochmal tiefer ein, wenn du zu den Fußballspielen gehst. Das Ticket gab's übrigens in einem Mix aus Café auch wieder und so einem Wettshop. Das ist so ein kleines Verkaufsfenster, da gehst du rein und kaufst das Ticket. So, also so wurde mir das gesagt, zumindest als ich mich umgehört habe und habe ich dann geholt. Kostete, das machen wir transparent, war nicht gerade günstig, 40 Euro.
Okay.
Aber dafür geiler Platz. Also Sitzplatz auf der, ja, sozusagen. Also es gibt so zwei Kurven, die sich so gegenüberliegen im Stadion und dann die Haupt- und die Gegentribüne. Die beiden Kurven sind beides Napoli-Ultra-Blöcke und die gegenüberliegenden Kurven sind halt Haupt- und Gegentribüne. Also dann gibt es Haupt- und Gegentribüne und ich war auf der Haupttribüne, Gegentribüne, je nachdem, wie du es nennen möchtest. Und da saßen halt auch, also es war halt voll, ne? Also es waren bestimmt so 40.000 Leute im Stadion, schätze ich mal. Las Spezias Tabellenplatz 14 oder so, also ungefähr so Augsburg-Niveau, würde ich jetzt mal sagen, auch vom Spiel her, von der Spielveranlagung. Und Napoli ist jetzt aktuell Tabellenführer. Und es war ein sehr zähes Match, muss man sagen. Was vor allen Dingen auch daran lag, dass es ungefähr 40 Grad warm war. Und alle Leute saßen wirklich in der prallen Sonne, ne? Also zumindest da auf meiner Seite. Und haben sich einen abgeschwitzt, das kannst du dir nicht vorstellen, wirklich. Der Wasserverkäufer, der da rumgelaufen ist, es gab so zwei, drei Dudes, die da Wasser verkauft haben, der war wirklich das war ein florierendes Geschäft an dem Tag, muss man auf jeden Fall sagen. Der ist ungefähr viermal pro Halbzeit nachgelaufen, um nachzufüllen. Musste er sozusagen seine 1000 Flaschen, die er da verkauft hat, nachfüllen, den Bestand. Und dann ging es wieder los von vorne. Und ich habe mir auch zwischendurch erstmal zwei Wasser geholt, weil das war so unfassbar warm. Und das Spiel in der ersten Halbzeit war, also Napoli schon deutlich überlegen, deutlich besser auch als La Spezia, aber La Spezia hat gut gegengehalten, also sie haben wirklich auch sehr krass verteidigt, muss ich sagen. Und dann gab es einen Spieler bei Neapel, der wirklich so für Furore gesorgt hat und den Namen muss ich mir hier nochmal aufrufen, weil es ist kein einfacher Name, aber es ist bisher der Topscorer auch tatsächlich von Napoli, ein Georgier, der vorher bei einem Team gespielt hat, das man wirklich nur in Fachkreisen kennt. Sein Name ist Kvicha Kvaratskhelia und er hat die Nummer 77, kommt über links außen und hat davor gespielt bei Dynamo Batumi in Georgien, wenn ich mich nicht recht irre, ist das auch. Und die haben, glaube ich, für ihn bezahlt nicht wenig, 10 Millionen oder so. Und haben ihn also krass gescoutet und ist wirklich ein super guter Spieler. Also das ist sauschnell, technisch extrem versiert. Und nimmt da die linke Seite auseinander und hatte allein jetzt in dem Spiel 3-4 Hochkaräter, ist Spieler des Monats geworden in der Serie A. Und ich sag mal so, meine Prognose ist, von dem werden wir noch einige sehen. Also wenn der so weitermacht, dann ist das ein Kandidat für mehr als Serie A. Was natürlich aus Sicht vieler Napoli-Fans gibt es natürlich nicht mehr als Serie A. Aber Premier League oder so ist natürlich auch eine Option.
Ist ein Name, den man sich merken muss und es ist kein einfacher Name zu merken. Also kann man schon mal anfangen vielleicht.
Total. Und das ist auch, steht auf den Trikots auch drauf, dann natürlich, dass sich viele Leute gekauft haben. Also ich sag mal so, das ist so mit das beliebteste gewesen, neben dem Maradona-Trikot. Also viele Leute haben auch wirklich Maradona noch auf dem Trikot stehen. Und der zweitbeliebteste Name ist eben seiner. Wir wiederholen ihn nochmal, weil es eben so ein seltener Name ist. Sein Name ist Kvicha Kvaratskhelia. 21 Jahre alt, aus Georgien, linke Außenbahn beackert er. Naja, genau, und dann das Spiel, ja, Napoli mit ein paar Chancen, das Spezia halt dagegen. Zweite Halbzeit bin ich dann nach oben gelaufen, weil ich keinen Bock mehr hatte, in der Sonne zu sitzen. Hab mich da in den Schatten gestellt, unterm Dach. Und hab das Spiel geschehen von da verfolgt. Und da war es ähnliches Spielbild, ne? Napoli überlegen, aber nicht wirklich krasse Chancen mehr dann. Und dann dachte man schon so, okay, La Spezia ergaunert sich hier den Punkt. Haben davor auch schon gewonnen mal in Napoli, zweimal in Folge die letzten Spiele. Also ein kleiner Angstgegner eigentlich. Und dann hatten sie plötzlich noch eine Riesenchance auch, La Spezia, weil so ein Abwehrfehler war. Und dann hebt er den rüber und dann kann er noch gerade ausbügeln. Und dann kam die 89. Minute und ein Ball von der Außenseite fand den Weg in die Mitte. Und dann hören wir mal kurz rein, was danach im Stadion los war, als Napoli tatsächlich noch kurz vor Schluss zum 1:0 traf.
Wahnsinnige Szenen da. Ich sehe hier auch das Bewegtbild, was jetzt im Podcast nicht transportiert werden kann. Schönes Stadion auf jeden Fall und tumultartige Jubelrufe.
Ja, ich meine klar, Spiel, wenn du es deine 89. Minute gewinnst, das Spiel, dann ist, also klar, das ist natürlich Eskalation pur und der Torschütze, falls ihr es nicht verstanden habt, das war ja auch nur ein, zweimal zu hören gerade. Giacomo Raspadori, ein italienischer Nationalspieler, 22 Jahre erst jung, der da mehr oder weniger die 9 gegeben hat gestern und der trifft in der 89. Minute, schießt Neapel auf Platz 1 und es war wirklich Eskalation pur. Und du hast das Stadion angesprochen, das Stadion ist schon echt irgendwie ganz geil, vor allen Dingen ist so dieses ganze Feeling, es passt halt zu Neapel, ne? Es ist alles so ein bisschen shabby und alles so ein bisschen runtergekommen, so, aber es läuft und funktioniert halt und das hat irgendwie Seele, es hat Herz, ne? So wie die ganze Stadt. Die Leute sind auch saunett hier. Also du hast wirklich, ich habe bisher keinen einzigen gehabt, der irgendwie blöd war oder unangenehm oder wo man irgendwie dachte so, ah, oh, das war jetzt irgendwie kein netter Kontakt gerade oder so, sondern die sind alle super herzlich, wollen dann immer helfen. Wenn man irgendwie auch so ein bisschen verloren auf der Straße steht, fragen sie sofort, okay, wo willst du hin? Auf Italienisch so, ne? Aber manche sogar auf Englisch. Ja. So, und dann findest du immer einen Weg, mit denen irgendwie so zu kommunizieren. Und das ist irgendwie total, das ist super nett. Und auch wenn du irgendwie Fotos machst oder so, was ich ja irgendwie jetzt hier auch beruflich viel machen muss und so, dann fragst du mal kurz und die meisten sagen, ja klar, kein Problem und so. Also es ist wirklich eine super herzliche Art und Weise. Die Leute sind halt einfach ehrlich hier sozusagen, also im Sinne von so authentisch, ne? Und die Viertel sind halt super krass. Also in dem Viertel, wo jetzt hier die Wohnung ist zum Beispiel, das ist so ganz klassisch Napoli noch, so wurde mir gesagt, wo dann einfach so wenig bis gar nicht gentrifiziert wurde bisher. Ja, es gibt natürlich auch Ecken, wo hier gentrifiziert wurde, klar, aber hier nicht. Und das heißt, du hast wirklich so schmale, enge Straßen, wo dann so Wäsche, ganz klassisch wirklich, diese Wäscheleien hängen. Die Leute stellen Wäscheständer auf die Straße mit ihrer Wäsche. Überall Wäsche, Wäsche, Wäsche. Es riecht auch so in den Straßen und dazwischendurch brausen halt die Motorräder lang. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und dieses Stadion ist halt ein bisschen weiter draußen und ähnlich in so einem Wohnviertel auch. Und überhaupt nicht schick, überhaupt nicht irgendwie posch, sondern einfach ein Wohnviertel. Und ja, so spielt Napoli dann halt auch Fußball irgendwie gefühlt und das ist irgendwie, ja, sympathisch, weil diese ganzen Vereine aus dem Norden, ne, ist natürlich auch so Nord-Süd, ist natürlich immer auch, die sind sie ja nicht ganz so grün, der Norden, der Süden in Italien. Und klar, die ganzen Mailänder-Clubs sind, glaube ich, nicht so beliebt hier.
Das ist auch wirklich in Italien nochmal ein Unterschied zu Deutschland auch, dass nicht nur Rivalität ist zwischen den Vereinen, wie sie ja irgendwie in jeder Liga stattfindet, sondern auch, wie du sagst, die Regionen einfach sich unterscheiden. Auch Norditalien da immer mal irgendwie überlegt, wieso schleppen wir die da unten eigentlich noch mit und so. Also es ist ja ein bisschen wie, weiß nicht, in Deutschland so Bayern und Berlin so mit dem Länderfinanzausgleich da immer sagen, ja, die Berlin arm, aber sexy, machen sich da ein schönes Leben und wir zahlen so. Und das ist natürlich ganz andere, auch irgendwie soziale Konflikte und Schwierigkeiten, die dann da auch im Fußball eine große Rolle spielen. Also es ist dann auch, so Mailand, weiß ich nicht, Turin, dann da eben auch nicht nur finanziell, was die quasi Transfermöglichkeiten angeht, der Vereine, sondern eben auch der Fans und der ganzen Struktur in Italien eine Rolle spielen, ja.
Ja, also es ist wirklich sehr interessant, deswegen sympathisiert man auch eher, dann finde ich jetzt klar, jetzt bin ich hier, aber trotzdem so dann mit so einem Verein wie Napoli noch, der auch mit dieser ganzen Historie rund um Maradona und irgendwie auch so einer ja, gewissen Art, so die dahinter steckt, das ist irgendwie geil. Und im Stadion noch so zwei Beobachtungen oder eine im Stadion, eine außen. Die Leute trinken, gut, jetzt war es einfach auch sauwarm, aber es ist jetzt nicht so eine Bierkultur wie in Deutschland im Stadion. Ne? In Deutschland holt sich ja jeder immer, muss ein Bier sein, es muss immer ein Bier sein, so zum Fußballspiel, nicht nur eins, sondern auch gerne mal drei oder vier. Und das hast du da halt wirklich nicht gehabt. Also du hast halt, klar gibt es da auch Bier, aber es haben die wenigsten genommen, sondern es wird eher Wasser getrunken und eine Cola. Und dann hast du so ein bisschen Knabberkram, den du mitnimmst, und dann war es das aber auch, ne? Also, und dann wird da so ein bisschen wild gestikuliert bei irgendwelchen Schiedsrichterentscheidungen oder aufgesprungen und Bakulo, also richtig schön, da zeigen sie richtig Soul, so.
Ja.
Aber sonst ist das eher so, also man besäuft sich da nicht. Das finde ich auch sympathisch, by the way. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Ultrakurve ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es da auch nicht so ist. Weil es irgendwie eine andere Fußballkultur dann ist. Das ist ja in Spanien und Portugal ähnlich. Da sind die Leute auch nicht betrunken während der Spiele. So, und das ist ja auch mal eine angenehme Art und Weise, den Sport zu verfolgen. Und dann war es so, Abpfiff, alle sind rausgeströmt. Und dann ist es so, dann gibt es rund um das Stadion natürlich auch so ganz viele Cafés und Kneipen. Und dann hast du da auch so Takeaway-Pizza Dinger, also wo dann irgendwie so ein Verkaufswagen vor so einer Bar steht, da kommen irgendwie natürlich alle von allen Himmelsrichtungen, wollen irgendwie noch was haben und so, dann kriegst du so einen Pizzaslice so zusammengequetscht in so einer Papierfolie und eine Cola oder so und gehst dann halt für 5 Euro und dann gehst du dann damit zur Bushaltestelle oder zur Metro und dann war es das so und ja, also irgendwie kann ich nur jedem und jeder, der hier ist, empfehlen, in Napoli, wer hier ist, sollte auf jeden Fall ins Stadion gehen. Neben mir saß übrigens ein Typ aus England, aus London, der ist, ich habe ihn gefragt, um welchen Verein supportest du? Und dann dachte ich, es kommt irgendwie Arsenal oder was auch immer. Ne? Und dann sagte er, Wimbledon. Oh, I'm a fan of Wimbledon. Also Fourth Division und so. Und das ist dieser Club. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die sind dann irgendwann insolvent gegangen und dann haben die es neu aufgezogen, from the scratch. Und das ist, glaube ich, der Club, wo die Fans mitbestimmen dürfen oder sozusagen den Verein jetzt sozusagen führen in so einer Art Genossenschaft oder so. Ich glaube, das ist so. Und ja, der war dann irgendwie auch zu Besuch und hat sich das angeguckt.
Ja, crazy. Also kein Fan der Premier League, sondern
ja, genau.
Lieber
ja.
So einen schönen Viertligisten.
Ja.
Ja. Auch, in London hat man hat ja Auswahl in London an Premier League Teams, aber es gibt halt auch noch andere Teams. So.
Total.
Man kann auch über den Tellerrand mal hinausgucken.
Ja.
Sportlich, ja, spannend.
Ja, ja, das war mein Erlebnis hier in Napoli. Also wirklich irgendwie verrückt und ja, irgendwie ziemlich geil, muss man sagen. Also hat sich definitiv gelohnt, die 40 Euro. Würde ich nochmal ausgeben.
Ja, nice. Es sah auch sehr gut aus und ich meine, auch noch ein Tor gesehen. Es wäre sonst so 0-0, ist ja immer ein bisschen dröge. Auch für die Stimmung im Stadion, gerade beim Heimspiel dann fürs Heimteam. Aber dann 89. Minute, noch das Tor, ist ja auch besonders emotional. Wenn er in der 46. ist ja immer noch was anderes.
Ja, voll. Ja, also genau. Hat auch keiner mit gerechnet, glaube ich, und dann war es umso geiler, auf jeden Fall. Ja, wir wollen noch einen kurzen Blick werfen jetzt zum Ende der 106. Doppelspitze-Folge auf das internationale Geschäft, wenn wir schon mal hier in Napoli sind. Die haben ja unter der Woche, also letzte Woche, den FC Liverpool mit 4-1 nach Hause geschickt und dafür eine kleine Überraschung in der Champions League gesorgt. Und ein anderer Club aus England hat auch verloren, und zwar in Zagreb. Und zwar der FC Chelsea verliert mit 0-1 gegen Dinamo Zagreb mit einem fantastischen Treffer, Konter der Kroaten und dann so richtig frech vorbeigelupft da an Courtois. Und das war dann eine Niederlage zu viel für einen gewissen Thomas Tuchel. The Double T, ja, muss gehen in London und wurde gefeuert nach dieser Niederlage. Krass.
Auf jeden Fall. Ich finde es schade, weil ich meine, Kloppo hat sich ja in Liverpool echt festgefuttert da. Und ich fand Klopp und Tuchel irgendwie so ein schönes Team, so als deutsche Coaches da in der Premier League. Und ich fand, Tuchel passt doch irgendwie zu Chelsea. Ich weiß auch nicht, bei Tuchel ist ja so ein Typ auch. Und ich finde, irgendwie habe ich bei ihm und Chelsea, ich finde, das passte bei mir im Kopf. Mhm. Und Aber es hat nicht sollen sein. Ich meine, es war auch irgendwie eine zahnlose Vorstellung. Ich habe mir das Spiel angeguckt und ich habe wirklich angemacht, ich war ein bisschen spät dran, da in der 12. Minute, als dann kurz danach dieser Konter kam und Orzec da das Tor gemacht hat. Und das ging wirklich wahnsinnig schnell. Ich meine, die spielen da hinten aus dem 16er, aus dem eigenen 16er einen Ball, der mit dem Kopf einmal verlängert wird an der Mittellinie. Und dann startet er schon durch, schiebt noch so ein bisschen den Verteidiger weg, sehr, sehr geschickt gemacht auch. Nicht geschubst, aber so ein bisschen platzig verschafft und dann wirklich sehr, sehr geschickt da am Keeper, an Courtois vorbeigelegt. Und das reicht dann aus, um Chelsea zu besiegen. Und das darf natürlich nicht sein. Ich meine, so ein Ding kann passieren. Aber es war eine zahnlose Vorstellung und vielleicht ist es dann auch mal an Zeit, da wen anders an die Seitenlinie zu holen. Ich bin gespannt, was Tuchel so als nächste Projekte dann hat. Aber nachdem, wenn Nagelsmann vielleicht doch nicht mehr so, vielleicht übernimmt er da, ne? Wenn das frei werden sollte. So, je nachdem, wie die nächsten Ergebnisse der Bayern so aussehen sollten. Wer weiß. Aber ansonsten ist es ja auch gerade nicht so viel Top-Club-Material, die einen Trainer suchen. Also hat es vielleicht ein bisschen Zeit für sich erstmal.
Ich denke, er wird aber irgendwo unterkommen und Chelsea ist ja auch schon fündig geworden, haben sie irgendwie so einen Trainer geholt von einem relativ gut gesettelten Aufsteiger, der letztes Jahr oder vorletztes Jahr aufgestiegen ist und so, und der hat für Furore gesorgt. Den Namen habe ich gerade nicht parat, aber sind auf jeden Fall schon wieder versorgt und ja, sollten dann wieder in die Spur finden vielleicht. Aber es ist irgendwie auch geil, finde ich, dass so Vereine wie Dynamo Zagreb dann einfach auch so gewinnen gegen Chelsea. Das ist eine riesen Sensation. Ich habe die letzten Minuten noch gesehen in der Kneipe in der Nähe von, also Premantura heißt der Ort, das ist so eine Halbinsel, die dann da abgeht. Kamanjak heißt die. Und da gibt es einen kleinen Ort oben und da war eine Bar. Die VIP-Bar heißt die, glaube ich, sogar. Und da lief das Spiel. Ganz witzig. Und da liefen dann die letzten Minuten. Ja. Und dementsprechend wurde das natürlich auch, obwohl da gar nicht so krass gefeiert. Ich glaube, die sind da gar nicht so, also Dynamo-Zagreb-Fans. Also die Kellnerinnen und Kellner haben das relativ emotionslos aufgenommen. Aber für Zagreb natürlich ein Riesenerfolg. Und da sind wir vielleicht auch schon mal mit Blick auf die nächste Woche, denn die Champions League, wir haben es angesprochen, geht jetzt einfach rasant in die nächste Spielzeit, in den nächsten Spieltag, nämlich schon übermorgen am Dienstag geht es weiter und ich schaue mal gerade, Dynamo Zagreb Spiel ist am Mittwoch, hat auch kein leichtes Match, da kommen wir gleich noch zu vielleicht, aber lass uns erstmal auf die deutschen Clubs gucken. Am Dienstag spielt Leverkusen zu Hause gegen Atletico Madrid und die Bayern empfangen, das ist natürlich das Duell der Woche. Die Bayern empfangen den FC Barcelona. Wahnsinn.
Ja. Lever's coming home. Lewandowski wieder in der Allianz Arena zu sehen, aber diesmal ohne das Bayern-Jersey. Und das gab es seit, ich würde sagen, 2012 nicht mehr, als er noch bei Dortmund war. Und es wird auf jeden Fall ein ungewohntes Bild sein für die Bayern-Fans, den eigenen Ex-Kicker da beim Gegner zu sehen. Und ich bin sehr gespannt, wie das läuft.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er trifft. Also ich würde fast sogar einen Zehner draufsetzen, dass er trifft. Er hat jetzt ja auch wieder in der Liga getroffen. Er hat jetzt unter der Woche in der Champions League, glaube ich, sogar wieder einen Dreierpack geschnürt. Und das ist Wahnsinn, was der Typ da abspult für eine Leistungskontinuität. Das ist einfach unfassbar. Das ist wirklich einer der besten. Also das selbst ein Cristiano Ronaldo, sieht man jetzt ja bei Man U, schafft das nicht. Mehr so unbedingt auf dem Niveau. Also wenn Lewandowski jetzt noch ein paar Jahre das jetzt durchhält, das ist schon echt Wahnsinn. Respekt dafür. Man kann ja halten von dem, was man möchte. Ist natürlich auch irgendwie wahrscheinlich ein sehr ehrgeiziger Mensch so. Und das kann ja manchmal auch ein bisschen anstrengend werden. Aber ich glaube, er ist trotzdem einfach, da muss man einfach Respekt haben vor der Leistung. Und
auf jeden Fall. Und ich würde sagen, bei dem Bäcker, wo du dein Ticket gekauft hast für Stadion, da kannst du auch den Zehner setzen, glaube ich. Auf das Tor von Lewandowski.
Auf jeden Fall. Das war übrigens auch nach dem Spiel ganz witzig. Da gab es natürlich am Stadion auch ein Wettlokal. Und da war dann auch eine Riesenschlange, weil alle, glaube ich, ihre Zettel einlösen wollten mit dem Sieg von Napoli. Ne? Klar. Logisch. Ja, aber ja, also ich glaube, dass ich könnte mir echt vorstellen, dass die Bayern das verlieren, weil Barcelona ist gut drauf. Bayern ist nicht so gut drauf. Lewandowski hat richtig Bock. Der ist immer on fire gegen seine Ex-Clubs. Meinst du, die Fans werden ihn auspfeifen? Es war ja nicht so eine ganz elegante Trennung, ne?
Ja, ich kann es mir vorstellen, ehrlich gesagt. Weil die Bayern-Fans sind ja auch schwierig. Ich erinnere mich noch, als Manuel Neuer da von Schalke wechseln sollte damals und diese Korn-Neuer-Schilder da wochenlang hochgehalten wurden in der Kurve. Also wenn es darum geht, dass Spieler kommen oder gehen, sind da die Emotionen, fliegen da hoch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er ausgepfiffen wird, weil das Ende war nicht schön und also jetzt nicht traumhaft schön.
Ja, und, wobei, ja, also sie haben ja schon eine gewisse Größe, also der Verein an sich, der FC Bayern, und ich weiß gar nicht, ob es noch so eine offizielle Verabschiedung gab, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie am Rand des Spiels ihn nochmal verabschieden, so irgendwie, oder dass er da dass er auf den Rasen kommt, nochmal Kalle Rummenigge in die Hand schüttelt und er irgendwie, weiß nicht, eine Rolex bekommt und einen Blumenstrauß oder so und irgendwie noch so ein Bild von seinem ersten Tor oder keine Ahnung, irgendwas, lassen sie sich ja dann mal Lustiges einfallen. Ja. Oder vielleicht schon ein Maßbier oder so, damit er da betrunken aufs Spielfeld läuft und nicht trifft. Ich weiß es nicht. Vielleicht lassen sich da irgendwas Lustiges einfallen, die Bayern. Aber das wird interessant werden. Also für mich das Duell natürlich des Spieltags in der Champions League völlig klar. Wobei es gibt ja auch noch andere Duelle. Und wir schauen mal kurz in aller Schnelle, was sonst noch so ansteht. Liverpool spielt gegen Ajax. Das sollten sie dann vielleicht mal gewinnen, um da ein bisschen auf der safen Seite zu sein. Frankfurt auswärts in Marseille, wunderschöne Stadt, Hafenstadt.
Ja.
Und dann sind wir auch schon am Mittwoch. Milan gegen den Chelsea-Bezwinger aus Zagreb. Und das hat mich übrigens auch überrascht. Es gibt jetzt eine neue Anschlusszeit. Oder gab es letztes Jahr auch schon, 18.45 Uhr. Dass jetzt immer zwei Spiele 18.45 schon sind. Ich dachte, das war immer nur so bei so Spielen, die so Richtung Russland und so. Es gab ja immer da so eine Zeitverschiebung oder so. Aber ich glaube,
also in der Euroleague gab es immer auch frühere Spiele und spätere Spiele. In der Champions League bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube aber, es kann auch sein, dass das schon gab, aber vielleicht ist es auch neu, dass man noch mehr quasi gucken kann.
Ja, auf jeden Fall, genau. Übrigens Schachter, die ja auch dafür verantwortlich waren, dass Tedesco rausgeflogen ist in Leipzig mit dem 4:1-Sieg, spielen jetzt gegen Celtic, der Club aus der Ukraine. Und dann haben wir noch Real Madrid
gegen RB Leipzig.
Ja, Marco Rose, deswegen wollte er wahrscheinlich dahin, um mal wieder gegen Real Madrid zu spielen. Klar.
Ja.
Mein Napoli spielt auswärts gegen die Rangers. Und dann haben wir noch ein anderes spannendes Wiedersehen, nämlich das Duell von Haaland gegen den BVB. Man City gegen Borussia Dortmund. Natürlich auch ein spannendes Spiel.
Da hat ja Dortmund jetzt in der Bundesliga quasi Marco Rose wieder gesehen und jetzt sehen sie Erling Haaland wieder. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich ausgeht, ehrlich gesagt.
Das wäre ja auch geil. Zwei Wiedersehen und dann kriegen sie beides mal auf die Fresse. Das wäre ja auch
ja
herrlich. Okay.
Und schön. Ja, ich meine, insgesamt, die deutschen Teams haben ja was wieder gut zu machen. Ich meine, die Bayern haben gewonnen, Dortmund hat gewonnen jetzt am ersten Spieltag und Freiburg in der Europa League. Ansonsten gab es viel auf die Mütze. Also RB verloren, Frankfurt verloren, Leverkusen verloren. Also der deutsche Fußball hat sich jetzt am ersten Spieltag nicht so stark präsentiert.
Und der deutsche Fußball in der Europa League hat es ein bisschen besser gemacht, zumindest Freiburg, du hast es angesprochen, spielen jetzt am Donnerstag gegen Piräus. Da geht es natürlich auch weiter in der Europa League, klar. Und ansonsten spielt der andere deutsche Vertreter Union Berlin in Braga. Das war das von uns besprochene Felsenstadion. Da wünsche ich schon mal allen Union-Fans viel Spaß, denn das wird ein geiles Spiel. Und nicht vergessen, diese lustige Pilgerkirche da hochzulaufen mit dieser lustigen Wendeltreppe. Das ist, verspricht viel Spaß. und dann müssen wir noch kurz in die Europa Conference League gucken. Da gab es übrigens hässliche Szenen in Nizza, habe ich so nur am Rande mitbekommen. Das Köln hat er da gespielt und da gab es wohl ziemlich krasse Ausschreitungen, ne? Kurz vor dem Spiel oder rund um das Spiel. Also das war wohl nicht ganz schön, um es mal so ganz diplomatisch auszudrücken. Ich habe es leider nicht gesehen, deswegen kann ich es jetzt nicht bewerten, deswegen äußere ich mich nicht jetzt da zu Details, aber ich habe nur gesehen Ausschreitungen und dementsprechend, ja, hässliche Szenen am Rande von Köln gegen Nizza. Aber auch da geht es in die zweite Etappe und Köln spielt zu Hause diesmal gegen Slowako.
Und der FC Vaduz, den wir letztes Mal sehr hervorgehoben haben, hat ein 0:0 erreicht im ersten Spiel gegen Apollon Limassol. Ja. und damit auch nicht nur das erste Spiel absolviert, sondern auch den ersten Punkt gleich geholt.
Glückwunsch.
Und Glückwunsch. Da gratulieren wir. Wir
spielen jetzt auswärts gegen den AZ Alkmaar. Auch ein oft gesehener europäischer Club aus den Niederlanden, Holland. Ja, und ich würde sagen, damit enden wir und machen einen Haken dran an Folge 106, Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Henning?
Ja, Hertha jetzt am Freitag gegen Mainz.
Ja.
Da wollen wir das noch tippen?
Ja, das können wir noch tippen, das ist doch gar kein Problem. Das nehmen wir doch gerne mit noch hier. Sandro Schwarz gegen seine ehemalige Liebe. Also, ach, das ist die Woche... Die Woche, wo alles gegen die Ex-Vereine geht.
Ja. Freitagabend auswärts in Mainz, am Bruchweg, wie das ja früher mal hieß auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so heißt. Ich glaube, ein Neubau da oder renoviert auf jeden Fall. Ich sage, Hertha muss das mal gewinnen. Die Leistung passt. Es ist ein bisschen wie gegen Augsburg, ein machbarer Gegner. Und ich sage, die gewinnen 2-0.
Ich bin nicht ganz so optimistisch diesmal, weil Mainz ist immer eklig zu bespielen, vor allen Dingen am Bruchweg. Und auch wenn sie jetzt verloren haben, deutlich gegen Hoffenheim, ich glaube, das wird wieder ein rasantes Ding. Ich tippe auf ein 2-2. Um mich dann hoffentlich eines Besseren belehren zu lassen mit einem Sieg. Das ist die Taktik dahinter.
Ja, clever. Ja.
Gut, also ich würde sagen, Henning?
Machen wir einen Haken an die Woche.
Ja.
Und ich wünsche noch da viel Spaß in Neapel. Wann geht's weiter für dich?
Es geht weiter am Dienstag. Da geht's weiter Richtung Sizilien dann.
Ach, schön.
Yes, genau. Und ich werde jetzt die Recherche hier noch abschließen die nächsten Tage. Es geht, wie gesagt, ja um die Pizzakultur. Das Ganze wird dann ein Artikel für den Spiegel werden und eine Radioreportage für den Deutschlandfunk. Und ich sag mal so, ich habe jetzt schon mindestens 6 oder 7 Pizzen intus die letzten 2, 3 Tage, also pro Tag im Schnitt 2 Pizzen. Und es ist wirklich eine sehr, sehr hohe Qualität, muss man schon sagen. Und es ist super faszinierend und spannend, das zu ergründen, wie die das machen und was da so hintersteckt und wie schnell das auch geht. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, die Pizza bleibt hier maximum 90 Sekunden im Ofen, dann ist das Ding fertig. Die sind so heiß, die Dinger, sind zwischen 350, 400 Grad oder manchmal so noch ein bisschen mehr. Das heißt, die packen die da rein, sind eine Minute drinne auf der Kelle, drehen das so mal kurz, halten das nochmal so ein bisschen näher ans Feuer und dann nehmen sie die wieder raus. Zack, fertig. 90 Sekunden, zack, zack.
So schnell kann es gehen.
Wahnsinn, nicht 19 Minuten, sondern 90 Sekunden. Das ist hier die Zeitrechnung in Napoli. Und
das Runde muss ins Tönerne da.
In die Hitze. Ja. Mit diesen Eindrücken aus der Pizza-Hauptstadt Italiens, die Pizza-Hauptstadt der Welt natürlich auch, geben wir zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend. Wie ist es in Berlin so knapp kurz vor Mitternacht?
Genau, es ist hier so kurz nach 11:30. Es sind noch etwas über 15 Grad. Es wird, glaube ich, heute Nacht wird es, glaube ich, erstmal so auch kalt. Ich glaube, es geht so in die Einstelligkeit oder zumindest an den Rande der Einstelligkeit. Das ist für euch wahrscheinlich weit davon entfernt. Also es wird schon richtig herbstlich hier.
Ja.
Und da kannst du dich doch vorbereiten. Ich weiß nicht genau, wann du wiederkommst, aber das wird auf jeden Fall, der Sommer ist vorbei, sage ich mal.
Das habe ich schon fast befürchtet. Hier ist er noch da. Ich halte mich noch warm. Ich schicke dir Wärme rüber, ja?
Da freue ich mich.
Okay. Gut.
Und euch schicken wir eine gute Woche, hoffentlich. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit neuen Eindrücken, hoffentlich einem Hertha-Sieg in Mainz und vielen Emotionen auf und abseits des Platzes.
Macht's gut. Schöne Woche euch. Bis dann.
Ciao.